Er war durch Baumkronen und Unterholz gefallen und hatte das Glück gehabt, am Fuß der Pfeiler in einer schrägen Abflussrinne voller Regenwasser zu landen. Sein Wagen war unmittelbar über ihm zerschmettert, ohne ihn zu erreichen. Die Karosserie war zu breit und das Rohrsystem hatte ihn gestoppt. Ein Wunder. Niemand schloss die Augen. In allen Teilen seines geschundenen Körpers pochte es dumpf. Doch der schlimmste Schmerz kam aus seiner Schläfe. Und er reimte sich zusammen, woher er diese Verletzung direkt über dem Ohr hatte. Der Rest seines Körpers war anscheinend mit blauen Flecken davongekommen. Er musterte das Wrack seines Wagens. Er war gefangen in einem Sarkophag aus Beton mit einem heißen Blechdach als Deckel. Er drehte den Kopf nach rechts und links und stellte fest, dass eine Stoßstange ihn in der abschüssigen Rinne festhielt. Mit verzweifelter Anstrengung schob er sich durch die Röhre abwärts. Die Schmerzen kamen ihm jetzt zugute. Sie versetzten seinen Körper in eine schockähnliche Betäubung. Mit übermenschlicher Anstrengung gelang es ihm, sich unter der Stoßstange hervorzuwälzen und freizukommen. Sobald er die Arme bewegen konnte, hob er die Hand zur Schläfe und ertastete einen klaffenden, blutenden Riss. Er ächzte, und der Schmerz trieb ihm die Tränen in die Augen. Er richtete sich mühsam auf, während ein neuer Gedanke von seinem noch unsicheren Geist Besitz ergriff. Der Mörder würde wiederkommen, um ihm den Garaus zu machen. An die Karosserie geklammert zog er sich hoch. Mit etlichen Faustschlägen gelang es ihm, den zerbeulten Kofferraum des Wagens einen Spalt zu öffnen, so dass er seine Pumpgun und eine Handvoll Patronen, die im Inneren verstreut waren, hervorziehen konnte. Er klemmte sich die Flinte unter den linken Arm und schaffte es, sie zu laden. Diese Manöver musste er praktisch blind verrichten. Seine Brille hatte er verloren und ringsum herrschte Finsternis. Der Körper steif vor Schmerz, drehte sich der Kommissar um die eigene Achse, das Gewehr im Anschlag. Kein Laut war zu vernehmen. Ein Schwindel erfasste ihn. Er rutschte und fiel wieder in die Betonrinne. Diesmal spürte er die Kälte des Wassers und merkte, dass er abwärts auf den Fluss zutrieb. Wieso eigentlich nicht? Er drückte das Gewehr an die Brust und ließ sich weitertreiben, auf das Wasser zu, wie ein Pharao auf dem Weg zum Totenfluss. Lange Zeit folgte Niemand der Strömung. Auf dem Rücken liegend hielt er sich mit knappen Bewegungen über Wasser. Der Fluss gewann bald an Kraft und Geschwindigkeit. Im kalten Wasser zogen die Gefäße sich zusammen, so dass die Blutung in Stocken geriet. Er hoffte, der Fluss werde ihn nach Guernon befördern. Doch bald begriff er, dass seine Hoffnung vergeblich war. Der Fluss war eine Sackgasse. Er schlängelte sich in immer engeren Mäandern durch den Wald und verlor seine Kraft. Und schließlich verwandelte er sich in einen Tümpel. Niemand kletterte keuchend aus dem Wasser und ließ sich auf den nassen Boden fallen. Der Wald war hier kein undurchdringliches Dickicht mehr, sondern bestand aus schlanken, hohen Bäumen. Er hatte keine Ahnung, wie lange und in welche Richtung er im Fluss getrieben war. Trotz der Schmerzen schleppte er sich zu einem Baumstamm und lehnte sich daran. Er versuchte, sich an die Landkarte zu erinnern, in die er die für die Ermittlung relevanten Orte eingetragen hatte. Der Norden. Wie konnte er ohne irgendeinen Anhaltspunkt den Norden bestimmen? Einen Kompass besaß er nicht. Inzwischen hatte die Wunde wieder zu bluten begonnen, seine Extremitäten waren starr vor Kälte, und ihm wurde klar, dass ihm allenfalls noch ein paar Stunden blieben, sofern er nicht rasch etwas unternahm. In dem Moment hatte er eine Erleuchtung. Moose und Flechten meiden jede direkte Lichteinstrahlung und wachsen stets auf der sonnenabgewandten, der Nordseite der Bäume. In seinem triefenden Mantel suchte Niemand nach dem Etui für seine Ersatzbrille. Sie war unversehrt. Jetzt konnte er seine unmittelbare Umgebung erkennen. Er kniete nieder und betastete die Bäume. Am Fuß der Stämme wuchsen weiche Büschel in immer gleicher Ausrichtung, ein Miniaturdschungel, der ihm verkündete, wo der Norden lag. Mühsam rappelte er sich auf und folgte dem Weg der Moose. Durch morastige Pfützen, zwischen scharfkantiger Borke und spitzen Zweigen hindurch, stolperte er über Steine und Gestrüpp. Und immer wieder vergewisserte er sich, ob er noch in die richtige Richtung ging. Trotz seiner Erschöpfung, trotz seiner Verletzungen, kam er schneller voran, als er erwartet hatte. Endlich! tauchte eine Straße vor ihm auf. Wieder beugte er sich nieder und betastete die Seitenflächen der Pflastersteine, um seine Richtung zu bestimmen. Doch in diesem Moment tauchte die Rettung auf. Ein Mannschaftswagen der Gendarmerie. Er stellte sich auf die Straße. Der Wagen hielt an. Männer sprangen heraus, um Niemans zu stützen, der einer Ohnmacht nahe war und immer noch sein Gewehr umklammerte. Leichenblass und schwankend stand er da. Ein Mann brüllte dem Fahrer zu: »Ins Krankenhaus, schnell!« Niemans, nur halb bei Bewusstsein, stammelte: »Nein, zur Universität.« »Wie bitte? Sie machen mir aber einen ziemlich ramponierten Eindruck und es wäre sicher besser, zur Universität. Ich bin dort verabredet.«